Liebe Geschwister, wir reden ja jetzt gerade über die Bibel, ja? Also über die Bibel, das Wort Gottes, ob sie ein Buch für unsere Zeit ist. Und wir haben heute eigentlich schon zwei Sachen erlebt hier, dass die Bibel erlebbar ist. Dass wenn wir etwas lesen in der Bibel, dass wir das dann auch erleben können. Und darum soll es heute gehen. Ich habe einen Titel, ist mir so gekommen, vom Lesen zum Leben. Also das, was wir so in der Bibel lesen, sollen wir auch erleben. Um das geht's. Und ich möchte euch mitnehmen in meine Lebensgeschichte mit der Bibel. Das ist keine Bibelauslegung, was ich heute mache, nichts Systematisches, etwas sehr Subjektives, also Persönliches, hoffentlich auch Ehrliches. Und das ist nicht so, dass man das jetzt so nachmachen soll, aber ich möchte es einfach als Beispiel geben, wie Gott bei mir gewirkt hat und wie er vielleicht bei dem einen oder anderen auch wirkt. Ihr habt euch vielleicht, ich habe heute keine Fernbedienung, ich muss einfach den John bitten, dass er draufdrückt, immer danke. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den letzten Sonntag, wir haben den Gerhard gehört und er hat uns anhand von 2. Petrus 1 einige Tatsachen, einige Hilfen gegeben, dass wir vertrauen können, dass die Bibel ein festes Fundament ist. Und er hat gesagt zum Beispiel, dass die biblischen Geschichten vielfach begründet auch sind und dass sehr viele Augenzeugen dabei waren und dass es sich nicht bloß um die Gedanken oder die Erlebnisse eines einzelnen Menschen handelt und dass er dann gesagt, es sind keine Mythen, sondern vielfach belegte und überprüfbare Berichte, weil so viele Ohren und Augenzeugen gegeben hat. Er hat auch das Beispiel gebracht, dass die Prophezeiungen im Alten Testament, auch das ist ein Teil der Bibel, ein ganz wichtiger Teil, werden wir heute noch sehen, sich im Neuen Testament erfüllt haben oder immer wieder im Begriff sind, sich zu erfüllen und noch erfüllen werden. Aber er hat dann auch gesagt, die Bibel hat Konsequenzen. Es ist gültig, auch heute noch gültig, und das hat Konsequenzen für dich und für mich. Er hat betont, auch das dürfen wir nicht vergessen, dass es immer eine Frage des Glaubens ist, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Der Glaube an das Wort Gottes ist zwar nicht mit dem Abschalten des Verstandes verbunden, aber es geht darüber hinaus. Wir können nicht alles beweisen. Aber die Beschäftigung mit der Bibel fordert auch unseren Verstand heraus. Also Glaube ist nötig, steht da unten noch drauf. Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, ist Glaube, und damit meine ich jetzt nicht nur das für Wahrhalten, sondern eine persönliche Konfrontation zulassen, dass das notwendig ist. Bitte weiter. Ich habe ein paar Sachen, Voraussetzungen zusammengeschrieben, die mir wichtig sind, wenn wir über Bibellesen reden. Das erste ist Lesen. Was für ein Vorrecht ist es eigentlich, dass wir lesen dürfen? Dass das überhaupt gibt, ja? Ich meine, es hat ein paar tausend Jahre her, haben die meisten Leute nicht lesen können noch, ja? Und es gibt auch heute noch Völker, wo es nur keine Schrift und keine Schrift gibt und deshalb auch kein Lesen, ja? Aber wir sind in dem glücklichen Zustand, dass wir lesen können, obwohl man immer wieder hört von Lehrern, dass das sinnhafte Lesen bei vielen verloren geht. Also ich möchte euch wirklich ermutigen zu lesen und das Hirn dabei einzuschalten. Wenn wir was lesen, und man muss ja nicht die älteste Übersetzung nehmen, es gibt ja auch einfache, verständliche, moderne Übersetzungen, die uns dann näher gehen. Und also Lesen ist das Erste. Verstand und Logik gehört dazu. Das Hirn braucht man nicht abschalten, wenn wir die Bibel lesen, sondern einschalten. Das Zweite ist Lernen. Unter Lernen meine ich, dass wir auch Hintergrundwissen uns aneignen dürfen und sollen, dass wir neugierig sind. Also es gibt so viele Dinge in der Bibel, die ich nicht verstehe, und manchmal könnte man sagen, das ist verstehe ich nicht, ich will nichts damit zu tun haben. Aber man könnte auch den anderen Zugang haben, ich verstehe es nicht, aber da muss ich mich damit beschäftigen, dass ich es mehr begreife und dass ich vielleicht das eine oder andere lerne. Und gerade wenn wir vom Alten Testament reden, da gibt es sehr viel zu lernen. Gibt es auch viele Bücher drüber, gibt es viele Seminare, und man kann auch mit anderen, die schon ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, reden drüber. Dann noch etwas, eine Voraussetzung beim Bibellesen ist Fantasie. Ich muss mir vorstellen, wie das war. Wenn ich über Jesus im Neuen Testament lese, dann versuche ich mir das vorzustellen. Ich hatte das Vorrecht, einmal in Israel zu sein und die Gegend zu sehen. Jetzt kann ich es mir noch leichter vorstellen. Ja? Obwohl das, was man heute dort sieht, sicherlich nicht so ausschaut, wie es vor 2000 Jahren war, als Jesus gelebt hat. Aber die Fantasie darfst du ruhig einschalten. Und ich glaube, dass uns das manchmal abgeht. Wir kriegen alles fertig, fabriziert über Filme und so weiter, aber denk einmal selber drüber nach, wie es gewesen sein könnte. Und jetzt kommen wir zu den zwei wichtigsten Dingen, und da sind wir persönlich gefordert. Das erste ist eigentlich nur so Technik, ja? Lesen, Lernen, Fantasie ist, ja, von mir aus Ade. Jetzt kommt Glauben, Vertrauen. Wir können es nicht beweisen, dass die Bibel stimmt. Es gibt so viele Gründe zu sagen, ja, die Bibel ist verlässlich, aber glauben muss man es trotzdem. Vertrauen meine ich damit. Und das ist verbunden mit einem Mut zur persönlichen Auseinandersetzung, dass ich die Bibel an mich heranlasse. Ja, dass ich das, was die Bibel sagt, auch auf mich beziehe. Nicht nur auf die anderen, sondern auf mich selber. So möchte ich es als allgemeine Vorbemerkung sagen. Und ich möchte euch jetzt einfach mitnehmen in diesen Lebensbericht und möchte euch zeigen, wie Gott durch sein Wort in meinem Leben immer wieder gewirkt hat. Bitte die nächste Folie. Meine erste Begegnung mit Jesus in der Bibel. Ich habe, wie ich 15 Jahre war, bin ich in eine Jugendstunde gekommen, und da haben wir in der Bibel gelesen. Das Gleichnis, oder nein, kein Gleichnis, die Berufung des Zolleinnehmers Levi. Und das steht in Markus 2, es sind nur zwei Verse, eigentlich ist es nur ein Vers, der mich angesprochen hat. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge, Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Das war meine erste Bibelstelle, die ich bewusst gelesen habe. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich die Frage gestellt habe, oder ich weiß nicht, ob es, ich glaube, ich habe schon gesagt auch, aber oder ob ich es nur gedacht habe, aber ich habe gesagt, wenn dieser Levi das macht, dann muss dieser Jesus eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt haben. Ich stehe doch nicht einfach auf, wenn einer kommt, folge mir nach und lasse alles liegen und stehen und gehe ihm nach, wenn ich nicht eine besondere Ausstrahlung von dem merke, wenn es nicht was Wertvolles ist, wenn ich nicht etwas mehr davon erwarte. Aber das war vor 49 Jahren, habe ich das erste Mal so über die Bibel nachgedacht und da hat mich das so angesprochen. Warum ist dieser Levi aufgestanden und Jesus nachgegangen? Und seither ist mir Gott immer wieder begegnet. Nicht nur durch die Bibel, sondern auch durch andere Menschen, durch Ereignisse, durch Bücher, durch die Natur. Aber hauptsächlich durch die Bibel. Diese kleine Geschichte, dieser eine Satz eigentlich aus dem Wort Gottes hat mein ganzes Leben geprägt. Folge mir nach. Und in einige Wochen und einige weitere Bibelstunden später, ich kann mich aber an die anderen Texte alle nicht mehr erinnern, habe ich dann ganz allein und ohne Einwirkung von anderen Menschen eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen. Eigentlich habe ich nichts verstanden. Ich wusste wirklich nicht viel. Aber ich war nur fasziniert von Jesus, von dem bisschen, was ich bisher über ihn gehört habe. Und ich wollte ihm nachfolgen und nicht dem, was so der Mainstream war, wenn man so sagt. Ja. Vielleicht ein bisschen elitär und eingebildet, arrogant, aber ich wollte was Besonderes. Ich wollte Jesus nachfolgen. Und dann ist das passiert, bitte weiter, was im Johannesevangelium Jesus dem Nikodemus sagt. Nikodemus war ein Theologe und das ist jetzt eine ganz andere Sprache als zu dem Levi, der ein Zöllner, ein Beamter der Zollverwaltung, der Steuereintreiber war. Ja? Zu Nikodemus sagt Jesus: Wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte: Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Diese Bibelstelle haben wir übrigens irgendwann einmal in Leoben, habe ich so einen Bibelkreis mit Spitalsangehörigen gehabt und da ist der Spitalspfarrer gekommen. Der ist auch, war mit dem damals befreundet und dann sind wir zu Johannes 3 gekommen. Und dann hat er gesagt, das möchte er sich vorbereiten, weil es war noch nie in der katholischen Kirche, seitdem er Dienst hat, dieser Text vorgesehen als Predigttext. War interessant. Aber so nebenbei. Ich habe damals noch nicht wirklich verstanden, wie ich mich bekehrt habe. Damals habe ich noch nicht verstanden, was Jesus hier meint, so mit dem. Aber ich habe es erlebt. Ich habe wirklich mit einem Schlag Frieden und Freude erlebt, die nicht erklärlich waren. Und ich habe gespürt, dass es wert ist, Jesus zu vertrauen. Die zweite mir bewusst gewordene Bibelstelle war aber eine andere, nicht das vom, das habe ich jetzt nur als Beispiel für die Wiedergeburt, das Neugeborenwerden, das ich erlebt habe, gebraucht, diese Bibelstelle. Aber jetzt kommt die zweite Bibelstelle, nächste Folie bitte, Das ist lang, gell? Das ist eine lange Bibelstelle, aber ich werde es euch kurz erklären. Ich habe meinen Freund, der mich damals in die Bibelstunde und damit mit zur Bibel gebracht hat, das erzählt am nächsten Tag, dass ich den Herrn Jesus gesagt habe, er soll in mein Leben kommen und dass ich so einen Frieden erlebt habe und so froh bin und so weiter. Und er hat sich natürlich auch sehr gefreut. Und wie wir so geredet haben, dann habe ich ihm eigentlich dann aber etwas gesagt, du kannst mir erklären, was das mit dem Kreuz zu tun hat? Weil ich habe Gott erlebt, ich habe mein Leben Jesus gegeben und habe überhaupt nicht begriffen, was es heißt, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Bin ich überhaupt richtiger Christ gewesen? Passt das überhaupt für die ganz strengen? Nicht. Ne? Du musst doch begreifen, die vier geistlichen Gesetze muss man durchgehen. Ja? Und dann bist du Christ. Na, ich glaube, ich bin wirklich durch dieses Hingabegebet und durch dieses Wirken in Gott zum Herrn gekommen. Aber ich habe überhaupt noch nichts begriffen. Und dann hat er mir versucht zu erklären und so weiter. Und das Ganze war auf einer Radfahrt zum Grünen See. Das war der erste Tag von unseren Sommerferien und wir sind zum Grünen See gefahren. Und damals durfte man noch am Grünen See campieren, stellt euch das vor. Und wir haben dort ein Zelt gehabt und wir sind dort gesessen und dann haben wir diese Bibelstelle gelesen. Kolosser 3, 5, ungefähr 5 bis 16. Und da geht es jetzt darum, dass er mir erklärt hat, dass wenn man Christ wird, dass man alte Dinge ablegt und Neues anzieht. Das ist mir ziemlich logisch vorkommen. Und wir haben das besprochen. Und ich lese jetzt einfach nur ein paar Sachen, greife ich so heraus. Ja. Vers 5 klingt ein bisschen hart, tötet nun ab die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst sind. Aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Und dann kommt der Vers, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Und der neue wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Übrigens, ich habe diesmal bewusst die alten Übersetzungen genommen, so wie ich es damals gelesen habe. Ja. Und ich habe auch meine alte Bibel mit, die brauche ich, die zeige ich euch nachher noch. Ja. Also nicht die ganz alte, aber eine. Also dieses Prinzip, Altes ausziehen und Neues anziehen. Wisst ihr, und das dauert das ganze Leben lang. Aber damals habe ich das erste Mal begriffen. Das war die zweite Bibelstelle, an die ich mich noch erinnern kann. Und die steht übrigens nicht im Evangelium, sondern die steht in einem Brief von Paulus. Ich stelle fest, dass wir immer wieder sagen, ja, wir müssen mehr von Jesus hören und aber wir müssen die Briefe von Paulus genauso lesen und auf uns einwirken lassen. Auch das ist heiliges Wort Gottes. Auch das hat zu mir gesprochen und wird auch zu euch sprechen. Und dann steht im Vers 16, ich überspringe jetzt eine, oder 14 lese ich auch noch. Über alles aber zieht an die Liebe. Das wieder was anziehen. Und dann Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander mit aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in eurem Herzen. Das ist übrigens Gottesdienst, ja? Versammlung. Wir singen, wir loben Gott mit geistlichen Liedern, wir sind dankbar und wir ermahnen einander in aller Weisheit. Und alles, was heute schon gesagt worden ist, ist Ermahnmutigung, hat jetzt irgendjemand mal erfunden, das Wort, etwas Positives beitragen. Das Alte ausziehen und das Neue anziehen. Das war das erste Mal, dass ich die Bibel wie einen Spiegel erlebt habe. Und da habe ich gesehen, dass manche, ja viele Dinge in meinem Leben und in meinem Charakter nicht in Ordnung sind. Und diese Umkleideaktion, die damals begonnen hat, ist noch immer nicht abgeschlossen. Ich habe schon einige alte Fetzen ausgezogen, aber es gibt noch immer einige. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, und das war, heißt es, das Zweite, nicht nur die Begegnung mit Jesus zu suchen, Jesus anzuschauen, auch das wird dich herausfordern, ja, auch das ist nicht immer angenehm, auch die Lehrbriefe, die im Neuen Testament zu lesen, zu studieren und auf dich einwirken zu lassen. Ich erinnere mich damals, es hat mir kein Mensch, kein Prediger, Jugendleiter oder sonst irgendjemand gesagt, dass ich meine jüngeren Schwestern nicht mehr schlagen darf. Ich meine, ich war der ältere Bruder und das war so, wenn die nicht pariert haben, dann patsch. Irgendwie ist es mir sofort klar geworden, das geht nicht, das darfst du nicht. Das hat niemand, ich meine, ich habe es auch nicht direkt in der Bibel gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber der Heilige Geist hat auch gewirkt. Danke dafür. Und dann habe ich angefangen, regelmäßig oder auch unregelmäßig, aber auf jeden Fall in der Bibel zu lesen. Also immer wieder. Ich habe allein und mit anderen in der Bibel gelesen und über die Bibel gesprochen. Viele Fragen mir selber gestellt, Antworten gesucht, manchmal selbst gefunden und vieles von anderen gelernt. Und ich habe dann begonnen, beim Bibellesen die Sätze zu unterstreichen. Zuerst habe ich immer nur einen Bleistift genommen, dann habe ich blau-rot verwendet und am Schluss ist es bunt geworden. Die Bibel wurde mir ein Arbeitsbuch und jetzt habe ich euch meine alte Bibel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ziemlich bunt, ja. Jetzt ist es wieder nur einfärbig momentan. Das ist ein bisschen. Aber die elektronische ist wieder bunt übrigens. Da habe ich wieder mehr Farben drin. Und ich möchte euch teilhaben lassen, wie anhand einer Bibelstelle, die ich, ja, weiß nicht, ob ich es aufgeschlagen habe, aber die mir, es ist offensichtlich wirklich eine Sollbruchstelle an der, da hier in meiner alten Bibel, aber die möchte ich mit euch anhand der Buntheit anschauen. Ich habe verschiedene, und das ist jetzt nur ein, das ist keine Sache zum Nachmachen, sondern das war nur, wie ich es für mich gehabt habe. Ich habe die blauen Unterstreichungen gehabt, das ist allgemein wichtig. Rot ist ganz wichtig. Orange ist für mich persönlich herausfordernd. Und grün ist Trost für mich. Und jetzt schaue ich mit euch Hebräer 4 an. Es ist in einem langen Abschnitt und ich greife jetzt einmal nur die grünen Stellen heraus. Die grünen Stellen, die Troststellen. Hebräer 4. Und da steht in Vers 3, ihr habt leider, oder wieder die alte Luther-Übersetzung, denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er spricht. Ich schwöre meinem, also wir, lassen wir es dabei. Wir gehen ein in die Ruhe. Weiter unten, in Vers 6 steht, da es nun bestehen bleibt, dass etliche sollen zu Gottes Ruhe kommen. Grüne Unterstreichung wieder auf, aber Gottes Ruhe ist ganz grün bei mir. Und Vers 9 und 10. So ist also noch eine Ruhe vorhanden dem Volk Gottes. Und in Vers 10, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Das habe ich aber rot gemacht, das war mir so wichtig, dass grün und rot war. Das sind jetzt herausgegriffene Verse. So soll man nicht Bibel lesen. Normal, das sage ich gleich, man soll immer im Zusammenhang lesen. Aber ich möchte das jetzt nur zeigen, wie die Bibel zu mir geredet hat. Und da steht jetzt ganz oben drauf, auf der Seite habe ich hingeschrieben, Gott schenkt Ruhe. Das beginnt übrigens schon ein bisschen vorher im Kapitel 3. Und dann habe ich da dazu gefutzelt, danke, ich brauche mich nicht mehr anzustrengen und mir etwas verdienen. Ich komme bei dir zur Ruhe. Da hat Gottes Wort zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr selber die Leistung bringen, sondern es hat Jesus schon für dich getan. Das ist wirklich Gnade, das ist wirklich grün, Hoffnung, grün. Das habe ich, es gibt noch mehr grüne Sachen auf diesen, aber das war für mich wichtig. Ja. Für dich auch. Kannst du das auch nachvollziehen? Jesus ist, hat alles für dich getan. Aber es ist ja nicht nur Grünes da. Jetzt kommen die orangen Sachen, die persönlichen Herausforderungen. 7b. Wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das steht übrigens auch schon vorher im Kapitel 3, Vers 7, und es ist ein Zitat aus dem Psalm 95. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Da habe ich mir dazu geschrieben, heute ist heute dein Heute. Und dann habe ich mir Vers 11 orange unterstrichen. So lasst uns nun Fleiß tun, hinzuzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Jetzt haben wir gerade vorher gesagt, Gott hat mir Ruhe gegeben, Gott hat alles für mich getan. Jetzt auf einmal, so lass uns fleißig sein. Es gehört zusammen. Und irgendwie die Herausforderung, sei nicht faul. Du hast auch eine Verantwortung. Gott schenkt uns Ruhe, aber wir müssen uns fleißig um sie bemühen. Ein gewisser Widerspruch. Ja? Die Bibel ist so voller scheinbarer Widersprüche. Versteht ihr mich? Das kann man wirklich, wenn man sich damit auseinandersetzt und darüber nachdenkt, dann merkt man eigentlich, wie viel Persönliches da drin steckt. Das heißt für mich zum Beispiel, dass ich diese Ruhe auch in Anspruch nehmen, aktiv in Anspruch nehmen muss. Dass ich nicht einfach nur warte drauf und so weiter renne, sondern dass ich mir mal hinsetzen muss. Auch das ist eine Anstrengung für manche und für mich auch, ja, dass ich mich mal hinsetzen muss und ruhig sein kann vor Gott. Fleißig sein, ruhig zu sein. Ja, anstrengen, ruhig zu sein. Aber jetzt kommt noch die rote Stelle. Die rote ist die wichtigste fast. Ja, die steht von 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Keine Kreatur ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor Gottes Angesicht, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das klingt ein bisschen schmerzlich, oder? Wenn ich an ein Schwert denke, jetzt bin ich wieder bei der Fantasie, zweischneidiges Schwert, das also auf beiden Seiten geschliffen ist, und damit möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, dass das in mich hineingebohrt wird, da kommt mir die Gänsehaut. Da steht aber da, so ist das Wort Gottes, es schneidet, es dringt ein, es ist scharf, es ist lebendig und kräftig. Und du musst das Ganze sehen. Und du musst sehen, dass Gott das eigentlich tut, um uns zu verändern, zu heilen, gesund zu machen. Ein Chirurg braucht ein scharfes Messer. Wenn das Messer vom Chirurg stumpf ist, ist es schmerzhaft, noch viel schmerzhafter als das scharfe Messer. Vielleicht kann da jemand schauen, da kommt gerade jemand. Okay. Ja, ein Wort zum Richten. Da steht, Gott ist ein Richter der Gedanken und Sinne. Richter klingt für mich immer so, jetzt wird Gericht gehalten und ein Urteil gefällt. Ein Urteil ist möglich, notwendig, ja, aber es ist hier auch die zweite Bedeutung des Richtens, nämlich das Herrichten, wieder in Ordnung bringen, ausrichten, ja, dass Gott uns wieder ausrichtet. Und ich habe das so oft erlebt. Die Bibel ist ein Richter, ein Ausrichter. Er bringt mich wieder in die richtige Richtung. Es bringt mich wieder in die richtige Richtung. Es ist nicht die Vernichtung, sondern das Leben, das das Ziel ist. Aber das ist schwierig und wir müssen über solche Dinge auch viel nachdenken und reden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich wollte eigentlich jetzt keine Bibelauslegung über das machen, ich wollte nur zeigen, wie Gott zu mir gesprochen hat, immer wieder. Und ich komme jetzt noch zum vorletzten Punkt. Bitte weiter. Mit der Bibel arbeiten. Wir haben in der ÖSM, das ist Studentenmission, jeden Montag eine fortlaufende Bibelstelle aus den Evangelien besprochen. Mit anderen Menschen, mit Christen und Nichtchristen oder noch Nichtchristen, sage ich lieber. Das war herausfordernd, es war fortlaufend. Wir haben nichts auslassen übrigens. Und ich wurde immer wieder von Neuem fasziniert von Jesus Christus. Wir haben aber auch die Lehrbriefe studiert und das Alte Testament auch. Und mir geht es darum, dass man wirklich die Bibel als Ganzes erfasst und versteht. Ich hatte das Glück und das Vorrecht, da irgendwie auch zum Teil hineingeworfen zu sein in diese Arbeit, aber auch vieles von anderen zu lernen. Und ich erinnere mich noch an meine erste öffentliche Bibelauslegung bei einem Bibelstudiumsseminar mit John Lennox. Und da hat jeder eine Aufgabe bekommen, einen Bibeltext zu betrachten. Und mein Bibeltext war 1. Petrus 2, Vers 5. Und auch ihr erbaut euch als lebendige Steine zum heiligen Haus, zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das ist wieder so ein Paulussatz mit ganz viel Fachbegriff und so weiter. Aber ich erinnere mich noch, dass ich mir damals gedacht habe, was sind lebendige Steine? Das gibt's doch nicht. Lebendige Steine. Da habe ich mir das so vorgestellt, wenn die lebendigen Steine wirklich Leben haben und Gott als Baumeister stellt sie dorthin, ja, und dann nimmt den nächsten und dann holt er sich den nächsten, dann merkt er, dass diese lebendigen Steine sich schon wieder verrückt haben. Die haben sich wieder bewegt, die sind schon wieder woanders, als sie sollen. So ist meine Fantasie halt gewesen, haben wir gedacht, das hat Vorteile und Nachteile, dass wir lebendige Steine sind. Aber ich wollte nur sagen, es ist ganz wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, dass wir uns auch ein bisschen, manchmal auch ein bisschen witzige Gedanken machen. Das habe ich dann irgendwie gesagt, dass das lebendige Steine ein Problem ist. Ich habe den Eindruck, dass wir immer wieder von dem Platz, wo Gott uns hinsetzt, auch wieder uns entfernen wollen. Okay, an das kann ich mich erinnern. Aber was mir wichtiger ist, wir haben in solchen Seminaren und so weiter über viele Jahre sehr viel gelernt. Zum Beispiel die gesamte Symbolik der Stiftshütte. Habt ihr das schon mal durchgelesen? 3. Mose, 5. Mose wird vieles wiederholt. Einfach dieser ganze Zirkus, der da aufgeführt worden ist, ich sage es jetzt so despektierlich, ja, was da alles los war, das hat alles symbolhafte Bedeutung. Und wenn man ein bisschen was weiß, bisschen was Hintergrundinformationen hat, dann versteht man eigentlich, dass da drinnen auch schon Jesus zu sehen ist. Das war wirklich eine für mich so lebendig immer. Die Bibel ist inhaltlich auch einzigartig. Sie ist übrigens auch literarisch einzigartig. Und jetzt möchte ich eben zu dem kommen, dass es wichtig ist, dass wir die Zusammenhänge erkennen und uns nicht jetzt um irgendwelche Einzelheiten allein verlieren. Manchmal bekommen wir als Bibelleser den berechtigten Vorwurf der Wortklauberei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Sitzt zusammen mit anderen und man liest die Bibel und dann der eine sagt das und der andere sagt, na, das steht aber so da in meiner Übersetzung, so und so. Es ist schon manchmal wirklich Wortklauberei. Dann ist es ganz gut, wenn wir uns ein bisschen wie ein Hubschrauber abheben. Ja, der Gesamtblick auf die Bibel ist ganz wichtig. Die Zusammenhänge erkennen. Und da finde ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir das Alte Testament mit hineinnehmen in unseren Gesamtblick. Ohne dieses verstehen wir vieles überhaupt nicht. Und weil es immer wieder heißt, ja, schon wieder Altes Testament, Malachi, haben wir jetzt gerade gehabt, gell? Muss ich was sagen. Mein Kollege, mein Arbeitskollege, sagt, komm zu mir, du Karl, ich muss dir was sagen. Ich habe gar nicht gewusst, dass für euch das Alte Testament auch so wichtig ist. Was habe ich nicht angestellt? Ja, ich habe deine Predigt über Malachi im Internet gehört. Bin umgefallen. Und wenn jetzt jemand das wieder hört im Internet, dann bin ich, kann mir was passieren. Okay, ich grüße alle im Internet und macht es ähnlich. Lest die Bibel. Das ist meine Botschaft. Okay. Malachi ist genauso wichtig und auch die fünf Bücher Mose und auch der Jeremia, der schwer zu verdauen ist. Alles. Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Gut, bitte weiter. Es kann auch schief gehen. Es gibt auch Missbrauch der Bibel und das habe ich oft gemacht. Ja? Die Bibel als Holzhammer. Ja, das ist so, du hast für alles eine biblische Antwort. Und da kommt jemand und sagt, das ist mein Problem und so weiter. Und da kommt sofort die erste Bibelstelle und nur eine zweite drauf. Du hast aber gar nicht zugehört, was sein Problem ist. Ich habe den Eindruck, dass Jesus immer auf die Menschen eingegangen ist und bei den Theologen war er sehr schnell mit der biblischen Antwort. Aus dem Alten Testament, weil die haben ja auch irgendwelche Bibelstellen gesagt, da hat er sofort eine Retourkutsche gegeben, wenn ich so sagen darf, ja. Habt ihr nicht gelesen? Und dann sagt er das und das. Aber anderen Menschen hat er zugehört oder ist auf sie zugegangen. Er hat sie angeschaut. Und wenn Jesus uns anschaut, dann weiß er wirklich, was in unserem Herzen vor sich geht. Das können wir nicht. Da müssen wir zuhören. Da müssen wir wirklich eingehen auf die Menschen. Und nicht die Bibel als Holzhammer oder gar als Schwert oder Totschläger verwenden. Die Bibel ist unser Schwert. Das wissen wir aus dem Epheserbrief, aus der Waffenrüstung Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert und so weiter. Auch heute haben wir diese Stelle aus dem Hebräer schon gehört. Aber wir sollen sie nicht als Schwert gegen andere verwenden. Dann soll man lieber mehr zuhören und dann uns durch den Geist Gottes das eine oder andere Bibelwort schenken lassen. Es gibt noch ein Problem, was ich gemerkt habe, bei mir oder auch bei anderen, die Bibel als Orakel. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß überhaupt nicht, wen ich heiraten soll. Ich weiß nicht, welchen Beruf ich ergreifen soll und so weiter. Solche Fragen hat man als Jugendlicher, ja? Und wie soll das jetzt weitergehen? Und dann, kennen Sie das? Bibel aufschlagen, Augen zu und so. Miriam, oh, ich kenne keine Miriam mehr. Ich habe es jetzt ironisch gemacht, ja, aber so sollen wir nicht mit der Bibel umgehen. Ich glaube schon, übrigens, wenn man die Bibel aufschlägt, kommt man immer auf die Psalmen. Ja? Das ist in der Mitte drin, Psalm 27, 127. Es kann gut sein, es kann wirklich so sein, dass du heute irgendwie gedankenlos durch die Bibel blätterst. Ist mir übrigens mit dem Hebräer 4 so gegangen, dass das so aufgetaucht ist. Aber es kann auch ein orakelhaftig ein Aberglaube werden. Ja? Ich glaube, dass Gott uns zu mündigen Menschen bringen möchte, die nicht auf infantile Weise in der Bibel lesen, indem sie es einfach aufschlagen und schauen, was da steht, sondern die Zusammenhänge verstehen. Und wenn du die Bibel wirklich in der Bibel lebst und mit der Bibel lebst, dann wirst du auch geprägt von Gott, von seinem Wesen, und dann verstehst du auch, was er meint. Und dann wirst du auch Antworten auf Fragen, vielleicht nicht sofort. Aber ihr könnt euch erinnern an die Bewegung, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Diese Bänder, die Leute getragen haben. Ich meine, das kann man nur wissen, wenn man über Jesus liest. Und dann versteht man es. Ein weiteres Problem sehe ich, dass die Bibel irgendwo als Geheimnis für die Insider gesehen wird. Die katholische Kirche hat das ja über Jahrhunderte gemacht, dass eigentlich nur die Priester die Bibel hatten, und wir verdanken es der Reformation, dass wir alle die Bibel lesen dürfen. Und auch jetzt dürfen in der katholischen Kirche alle Leute die Bibel lesen. Auch das ist ja eine Entwicklung, die viele Jahrhunderte gebraucht hat. Jeder soll und kann sie lesen. Und wenn wir in der Bibel lesen und mit anderen Menschen in der Bibel lesen, dann sollten wir uns einer Sprache bedienen, die sie auch verstehen können. Wir haben so eine theologisch geprägte oder biblisch geprägte Fachsprache, die viele Menschen draußen überhaupt nicht mehr verstehen. Die Sprache Kanaans, hat einmal jemand gesagt. Nicht? Also am besten ist, man nimmt wirklich dafür moderne Bibelübersetzungen. Wenn man mit anderen. Also, und man sollte es nicht so als exklusiv, und wir untereinander, wir verstehen uns eh alles, aber die draußen, die können das eh nicht verstehen. Noch eine Sache, die habe ich auch immer wieder festgestellt, dass man durch einseitige Beschäftigung mit der Bibel von gewissen persönlichen Defiziten ablenken kann. Ich kenne einige Privatgelehrte, die enorm viel Zeit in der Bibel verbringen und auch sehr, sehr viel wissen, aber sie sind in ihrer Gelehrsamkeit vereinsamt. Sie nehmen keine Korrektur mehr von anderswo an, und es entstehen dann vielleicht Sonderlehren, einseitige Standpunkte. Und leider habe ich da festgestellt, dass das oft Leute sind, die beruflich, privat, in Beziehungen weniger vollkommen. Ich habe den Eindruck, es gibt die Gefahr, dass es auch die Beschäftigung, die einseitige Beschäftigung mit der Bibel, wenn du dich aus der Gemeinschaft herausnimmst, dazu das irgendwie kompensieren kann, dass man Defizite hat. Das nur so nebenbei. Und jetzt bitte die nächste Folie. Eine Einladung an uns alle. Lese die Bibel regelmäßig. Ich habe jetzt so viel von der Vergangenheit gesprochen, und es ist heute immer noch ein Kampf. So wie es mit der Ruhe ist. Damit ich Ruhe finde, muss ich Fleiß aufwenden. Und das sollen wir auch zum Bibellesen. Es ist nicht von selber, geht nicht von selber. Eine gute Gewohnheit ist hilfreich. Nimm eine fixe Zeit oder ein fixes Ritual, damit du die Bibel regelmäßig liest. Nächster Punkt, bitte. lese die Bibel allein und mit anderen. Geht genauso, andere ist genauso wichtig wie allein. Zum Beispiel in der Bibelstunde im Hauskreis. Stelle viele Fragen beim Bibellesen. Nächster Punkt. Fragen stellen. Einfach alles hinterfragen. Es ist auch erlaubt, kritische Fragen zu stellen. Ich glaube, die Bibel haltet das aus. Auch zweifelnde Fragen. Kannst du Gott sagen, du, ich verstehe das nicht, ich komme damit nicht zurecht. Warum hast du den Jakob erwählt und den Esau nicht? Haben wir jetzt einmal gehabt. Warum? Kann man darüber mit Gott auch reden? Und Gott wird vor allem durch sein Wort Antworten geben. Nächster Punkt. Betrachte Jesus in den Evangelien mit noch nicht Christen. Auch das ist so lebendig, das verändert auch uns. Wir sind alles schon so gewohnt, aber wenn du merkst, wie Jesus den Menschen anschaut und anspricht, da passiert was und da wirst du mitgenommen. Und wir haben uns gedacht, wir möchten das auch in dieser Zoom-Zeit jetzt momentan wirklich anbieten. Ein Zoom-Bibelstudium für Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir müssen nur die richtige Werbung dafür finden, dass wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Jesus kennenlernen möchten, dass wir mit denen, jetzt einmal mit Zoom, später kann man es ja wieder vor Ort machen, in der Bibel lesen und einfach nur Jesus anschauen. Das wäre wirklich wieder wunderbar. Und verwende die Bibel als Spiegel. Ja? So wie Kolosser vom Ablegen und Neuen anziehen oder wie viele andere Bibelstellen. Bergpredigt. Oder es gibt so vieles. Die Bibel ist ein Spiegel. Und schau, was die Bibel dir dazu sagt. Nicht, was sie den anderen sagt, sondern was sie dir sagt. Und dann der letzte Punkt. Lese auch das Alte Testament und schau mal als Hilfe, ja, was kann, wenn man Schwierigkeiten damit hat. Man könnte mal beim Alten Testament lesen, alles unterstreichen, was auf Jesus hinweist. Und ein paar Jahre später wieder, und du wirst sehen, es werden noch mehr Stellen sein. Das waren ein paar Tipps. Wichtig ist mir, dass ich hoffe, dass ich euch vermitteln konnte, dass die Bibel ganz was Lebendiges ist, was uns persönlich anspricht, was uns verändert, was faszinierend ist. Amen.